sagte ich. Geredet hast du nun wohl und hättest mit solcher deiner Rede in einer Schule der Sadduzäer, Stoiker und Epikureer viel Aufsehen gemacht. Aber hier hast du gerade also geurteilt, wie ein Blinder vom Lichte und von den Farben und wie ein Tauber von einer Harmonie einer wohlgestimmten Harfe. Das Leben der Seele kann dir weder ein Mensch und noch weniger ein schon abgeschiedener Geist zeigen und beweisen. Das musst du in dir selbst finden. Und das ist nicht anders denkbar möglich als nur durch die wahre Liebe zu Gott und durch die Liebe zum Nächsten. Du meintest, dass eine Rückkunft einer schon abgeschiedenen Seele den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und den Glauben an Gott am meisten stärken würde. Und ich sage dir, dass du da in einer ganz grundirrigen Meinung steckst. Fürs Erste hat eine abgeschiedene Seele jenseits für sich und für ihre dortigen Nächsten zur Übergenüge zu tun und hat gewisser Art eben nicht zu viel Muße, zu öfteren Malen wieder in einem aus der Luft der Erde sich angeschaffenen Leibe den Fleischmenschen zu erscheinen und sie zu lehren, wie es drüben steht und aussieht. Und fürs Zweite kann ein jeder vollkommene Geist ohnehin auf die Menschen ohne Beschränkung ihres freien Willens bestmöglich einwirken. Und ein solch unsichtbares Einwirken ist dem Menschen um vieles heilsamer, denn eine Sichtbarkeit und Hörbarkeit eines abgeschiedenen Geistes. Denn so dir ein guter und schon sehr erleuchteter Geist gute und edle Gedanken und Gefühle in dein Herz legt, so sind sie schon so gut, als hättest du selbst sie in dir erfunden. Sie einen sich mit deinem Leben und bestimmen dich zur Tätigkeit. So aber ein Geist, wie zum Beispiel der des Moses, dir erschiene und zu dir sagte, dieses und jenes musst du tun, so du zum Leben eingehen willst. Tust du das nicht, so verfällst du dem Gerichte des allmächtigen Gottes, und es wird schwerlich ein vollglückliches Erstehen vom Tode des Gerichtes geben. Da wirst du nach solch einer Mahnung erbeben und wirst dich dein Leben lang nichts anderes zu tun getrauen, als was dir der Geist Moses zu tun befohlen hat. Welches Verdienst aber wirst du dann dabei haben? Siehe, gar keines. Denn da hat nicht dein eigenes besseres Erkennen deinen freien Willen zur besseren Tätigkeit bestimmt, sondern die Macht des zu dir gekommenen Geistes. Und das hat für deine Seele beinahe gar keinen Wert. Es ist nahezu dasselbe, wie wenn ihr Menschen einen Ochsen oder einen Esel oder auch ein anderes Tier zu irgendeiner Arbeit abrichtet, ohne Stock, Spieß oder Geißel. Wird nicht leichtlich jemand mit einem Tier etwas ausrichten. Habt ihr aber ein Tier zu einer groben Feldarbeit abgerichtet, so ist das sicher nur euer Verdienst und nicht ein Verdienst des Tieres. Wenn ich vermöge meiner Allmacht wollte, dass kein Mensch je eine Sünde begehen solle, so würde auch kein Mensch je mehr sündigen. Denn er würde sich nicht um eine Linie über meinen Willen hinauswagen und bewegen können? Gleichwie, da auch niemand seinen Leib anders gestalten kann, als wie er von dem Willen Gottes gestaltet ist. Und auch sein Leibesleben nicht nach seinem Belieben verlängern kann, weil das alles von dem allmächtigen Willen Gottes abhängt. So nun Gott es nicht zuließe, dass ein Mensch je eine Sünde begehen könnte, wer hätte dann da ganz allein für sich das Verdienst, ob des ganz sündenfreien Lebens eines Menschen, den allein Gottes Allmacht also leitete, wie sie das Wachstum der Bäume und aller anderen Früchte leitet und die Welten leitet und führt durch den endlosen Raum? Doch sicher niemand anders als Gott allein, weil der Mensch da nichts als eine Spielpuppe in den Händen Gottes wäre. Es wäre das für Gott auch um vieles bequemer, wie es für ihn auch bequemer ist, die verschiedensten Tiere mit ihren mannigfaltigsten und seltsamsten Eigenschaften zu erschaffen und sie dann zu leiten und jegliches in seiner Art tätig sein zu lassen. Aber die Menschen dieser Erde sind bestimmt freie und völlig selbstständige Kinder Gottes zu werden. Und so müssen sie auch also geleitet werden, dass dabei ihr notwendig freiester Wille ja nicht die geringste Nötigung von einer mächtigeren Seite eines Geistes erfahre, sondern allein durch Offenbarung und Lehre und durch äußere Gesetze dahin geleitet werde, aus sich selbst das Wahre und Gute, das sie gelehrt wird, mit ihrem freien Willen zu ergreifen und aus eigener Selbstbestimmung danach tätig zu werden. Sie, die Achtung des freien Willens der Menschen dieser Erde, geht von Gott aus sogar so weit, dass er nicht einmal stets darauf sieht, was ein oder auch mehrere Menschen denken, wollen und tun. Nur wenn sie zu weit von Gott abgewichen sind, dann erst sieht Gott sie an und erweckt wieder Seher, Lehrer und Propheten, damit sie den Menschen wieder den Willen Gottes und seine Absichten mit ihnen von Neuem verkünden sollen. Kehren sich die Menschen daran, so geht es dann schon wieder ganz gut. Kehren sie sich aber nicht daran und verspotten und verfolgen sie die für sie von Gott erweckten Seher, Lehrer und Propheten, so muss Gott dann notwendig ein äußeres Strafgericht über die Menschen und oft über ein ganzes Volk kommen lassen. Aber selbst ein solches Gericht geht niemals unmittelbar von dem allmächtigen Willen Gottes aus, sondern ein solches Gericht kommt stets von der blinden und böswilligen Verkehrtheit der Menschen. Die mächtigen Hanochiten sind mehr denn 100 Jahre hindurch gewarnt worden, dass sie nicht des Goldes und der Edelsteine wegen und auch wegen leichterer Führung ihrer Kriege ganze Berge zerstören und bis auf den Grund völlig abgraben sollten, da sie dadurch die unterirdischen großen Wasserschleusen öffnen und sie alle ersäuft werden würden. Aber es nützte alles nichts. Sie taten, was sie wollten, stachen noch tiefer in die Berge und öffneten die Wasserschleusen, Siehe, das hat Gott also nicht unmittelbar durch seine Allmacht, sondern nur durch seine Zulassung geschehen lassen, was notwendig daraus folgen musste, dass die Menschen seinen rechtzeitigen Ermahnungen kein Gehör mehr leihen wollten. Gott hätte die Menschen ja durch seine Allmacht bannen können, dass sie nimmer die Berge weiter hätten zerstören können. Ja, das wäre Gott ein ganz leichtes gewesen. Aber die Menschen hätten dann aufgehört, Menschen zu sein und wären hernach auch im Geisterreiche nicht mehr auf den freimenschlichen Fuß zu stellen gewesen. Gott aber ließ eher zu, dass sein ganzes Menschengeschlecht durch seinen eigensinnigen Willen dem Fleische nach zugrunde ging, als dass es an seiner Seele nur im Geringsten etwas darin einbüßen solle, was da betrifft deren freien Willen und volle Selbstständigkeit. Ebenso ist ein Volksstamm noch von dem König zu Salem mehrere Male gewarnt worden, die Landschaft von Sodom und Gomorra zu bewohnen, weil sie unter sich viele Schwefellager und teilweise Erdpech enthielt. Es wurde dem Volke auch klar und verständlich gezeigt, wie sich solchen Lagern in einem Fort unreine Naturgeister entwinden und die Fleischmenschen zur Unzucht reizen. Denn wie im Weine die Geister der Unzucht daheim sind und das Fleisch dazu antreiben, so ein Mensch im Übermaß davon genossen hat, ebenso sind sie auch im Schwefel und im Erdpech. Es ward dem Volke auch gesagt, dass sich in einer solchen Landschaft häufig Erdbeben, Bergbrände und viele böse Gewitter einstellen und oft vielen und großen Schaden anrichten, worauf leicht Hungersnot und Pest entstehen. Aber es half all solcher guter Rat sogar aus dem Munde Jehovas nichts, weil die Landschaft sonst sehr üppig und fruchtbar war. So siedelten sich dennoch die Menschen an, und bevor 200 waren allda schon nächst Sodom und Gomorra noch 10 Städte erbaut. Die Menschen wurden ganz sinnlich und trieben allerlei unbeschreibbare Unzucht und die allergrässlichste Hurerei, sogar mit den Tieren. Sie wurden abermals zu Nahors und wieder zu Taras Zeiten gewarnt, und es ward ihnen geraten, die böse Landschaft zu verlassen. Doch niemand kehrte sich daran. Taras Söhne waren Abraham, Nahor, der also hieß wie sein Großvater, und Haran, der den Lot gezeugt hat. Haran zog selbst hin und predigte auf Gottes Geheiß, richtete aber auch nichts aus. Lot, sein Sohn, tat dasselbe mehrere Jahre hindurch, hielt sich wechselweise bald in der einen und bald in der anderen Stadt auf und wurde dabei nahe selbst ein Opfer des Geistes der Unzucht. Da kamen sichtbare Engel, die zuvor Abraham besuchten, und Jehova war mitten unter ihnen und gab dem Abraham treulich kund, wie es Sodom und den anderen Städten ergehen werde. Und es wurden die beiden Engel in Gestalt von 2 kräftigen Jünglingen dahin abgesandt, um noch den Lot zu retten. Das Volk hörte die Jünglinge gar nicht an, sondern wollte noch mit ihnen die unnatürlichste Unzucht treiben. Da entkam Lot auf die Warnung der beiden Jünglinge. Nur sein Weib ward ein Opfer ihrer säumigen Neugier, Es ward zur Salzsäule, dem Leibe nach. Nach der Voraussage der Jünglinge, denn diese sagten, wir müssen nun schnell fliehen und uns nicht einmal die Zeit zum Umsehen nehmen, denn das unterirdische Feuer greift schnell um sich und seine überall ausbrechenden Dämpfe ersticken schnell alles Naturleben und verwandeln alles schnell in ein steiniges Salz. Lots Weib aber blieb dennoch einige Augenblicke stehen und ward von den Dämpfen ereilt und dadurch ein Opfer. Siehe, da hatte abermals nicht Gottes allmächtiger Wille so ganz eigentlich den vollen Untergang der bösen Landschaft verursacht, denn es wäre diesem unreifen Flecke das auch durch seine Natur widerfahren, was ihm nachher unter Abraham widerfahren ist. Aber dass dabei so viele Menschen zugrunde gegangen sind, daran war niemand schuld als der Ungehorsam ihres freien Willens. Gott hätte diese Menschen freilich wohl mit seinem allmächtigen Willen herausziehen und in ein anderes, gesundes Land versetzen können. Aber das wäre offenbar wieder ihren Willen geschehen. Da aber dieser von Gott am allermeisten geachtet wird und auch geachtet werden muss, so ließ er es lieber zu, dass diese Menschen dem Leibe nach alle zugrunde gingen, als dass nur ein Atom an der Freiheit des Willens ihrer Seele verwüstet wurde. Denn selbst für Gott ist das größte Meisterwerk seiner Liebe, Weisheit und Macht, Menschen zu erschaffen, die ihm in allem vollkommen ähnlich werden. Um aber das zu bewirken, muss der Mensch nahezu ohne Kraft in der dies weltlich größten Verlassenheit geboren werden und seinen Unterricht nach und nach von der äußersten Welt nehmen. Wenn er sich so einige Kenntnisse und Fertigkeiten gesammelt hat, dann erst wirken die ihn umgebenden guten und auch schlechten Geister ganz unvermerkt auf ihn ein. Die guten auf sein Gemüt und die schlechten auf seine physische Natur, auf das die Seele stets in der vollkommensten Freischwebe erhalten werde. Hat ein Mensch den guten äußeren Lehren und Ermahnungen freiwillig gegen manche Anfechtungen seiner Sinne Gehör gegeben und sein Leben danach eingerichtet, so wird der stille Einfluss der guten Geister auch stets mächtiger. Den aber kein Mensch anders fühlt und fühlen darf, als dass er sein freies Werk ist. Wird aber der Einfluss des Guten aus den Himmeln durch des Menschen eigenen Willen einmal so gekräftigt, dass die Seele ganz in denselben übergegangen ist, so wird der wahre göttliche Geist der Liebe in ihr wach, durchdringt die Seele ganz, und dann erst ist die Seele in die erste Stufe ihrer Vollendung getreten, ist dann schon unverwüstbar frei und kann, so sie auch noch im Fleische ist, Gesichte und Offenbarungen von Geistern und selbst von den höchsten Engeln empfangen. Und da geschieht es eben häufig, dass solche Menschen Gesichter haben, mit Seelen im Jenseits sprechen und sich von ihnen wie persönlich belehren lassen und davon auch anderen, noch ganz naturmäßigen Menschen, treue und wahre Kunde geben können. Wer ihnen glaubt, tut sicher ganz wohl daran. Nur muss er nicht auch gleich verlangen, dasselbe selbst zu erfahren, denn das kann nicht eher geschehen, als bis er die vorbeschriebene geistige Seelenreife erlangt hat. Es soll sich aber ein jeder Mensch zuerst gläubig nach den empfangenen guten Lehren richten und dann Acht haben auf sein Gemüt, aber auch auf die in seinem Fleische oft schlummernden bösen Leidenschaften, die sich in Trägheit, Arbeitsscheu, Wollust, Eigenliebe, Starrsinn, Hochmut, Neid, Geiz und Herrschsucht nur zu klar kundgeben. Diesen letzteren soll er durch die Macht der Liebe zu Gott und durch die Liebe zum Nächsten, durch Geduld, Demut und Sanftmut begegnen, so wird er gar nicht lange dahin haben, wo sich die guten Geister ihm fühlbarer und ersichtlicher offenbaren werden. Übrigens gibt es aber schon gar keinen Menschen, bei dem es nicht einmal zugelassen worden wäre, gewisse Winke und sogar Gesichte aus dem Jenseits zu bekommen. Wenn aber der Mensch nachher das alles in den Wind schlägt und es für nichts als einen Sinnentrug betrachtet, so kann man ihm da nicht helfen. Ich meine, dass ich deinen Anstand und Einwurf nun der ewigen Wahrheit nach vollkommen beleuchtet habe. Und ein jeder muss daraus ersehen, wie sich die Sache mit dem Menschen auf dieser Erde verhält. Hast du vielleicht dagegen noch etwas einzuwenden?